Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Oh Gott. Die Sitzheizung ist an, die Massage ist an. Wir sitzen im Lucid Air.
Ich habe nur deine angemacht. Ich muss meine auch noch an.
Bei Aral Puls in Soest übrigens.
In Soest. Dass die Leute ein Gefühl haben, wo wir sitzen.
Ja,
das ist schön. Tarek, wir sind zusammen im Auto, obwohl wir uns halt eigentlich sonst gar nicht gesehen haben.
Ich freue mich.
Wie perfekt ist unsere Planung eigentlich?
Krass, oder? Erzähl mal, wie haben wir das gemacht? Ich war heute in Hadern, Nörten.
Das ist zwischen Hannover und Kassel ungefähr.
Genau, auf jeden Fall habe ich da den Evitara abgefilmt. Mhm. Und du fährst da heute hin. Genau. Und ich fahre heute zurück nach Köln. Also haben wir uns irgendwo...
Weil ich war davor in Köln Mitte. Heute. Stimmt. Bin von zu Hause nach Köln gefahren, um dort den Renault Twingo zu filmen. Und bin jetzt von Köln quasi in die gleiche Richtung wie du, nur andersrum. Und dann haben wir uns in der Mitte getroffen.
Haben uns hier getroffen. Hat wunderbar gepasst. Also, Renault Twingo, dein Ersteindruck.
Die haben den alten noch hingestellt. Das war richtig nett.
Ja, ne?
Das war echt mega. Ich finde den richtig cool. Ja. Sehr gelungen.
Ja.
Und... Also gerade, wir reden heute auch noch über die neue E-Auto-Förderung. Das ist ja ein Dealbreaker, was dieses Ding preislich dann, also es ist wirklich krass, wo der landet.
Und die werden den mit Sicherheit für 19.9 anbieten.
Haben sie ja schon. Die Preise sind jetzt draußen 19.990. Ach, okay. Für die Evolution-Variante und für die Techno sind es 21.590 oder
genau.
Sowas.
Genau, soweit ich das noch in Erinnerung habe, 27,3 Kilowattstunden.
27,5 und LFP-Akku und 50 kW DC chargen serienmäßig, genauso wie 11 kW zumindest
in Deutschland. Super. Also DC ist serienmäßig dabei. Ich würde die Massage mal ausmachen.
Warte, dann machst du deine hier. Stopp.
Dankeschön.
Vibriert es dir zu viel?
Ja, nee, macht auch Geräusche, so komische Geräusche. Ja, okay. Aber Sitzheizung ist gut. So, genau. Also Renault Twingo wird auf jeden Fall meiner Meinung nach wieder diese Retro-Schiene, haben die so gut aufgegriffen, wie der Renault 5, oder?
Ich habe mich jetzt nochmal reingelesen, auch wir haben es ja schon mal erzählt, als du damals auf der statischen Präsentation warst. Die haben ja innerhalb von 100 Tagen dieses Auto entwickelt.
Krass.
Und die haben so ein extra, ist auch witzig, das heißt ACDC, den ihr Entwicklungszentrum in China.
China.
Und dort haben die quasi das Ding innerhalb von 2 Jahren entwickelt und dann nach Europa gebracht. Und das ist ein Kattel-Akku. Mhm. Und der wird aber in Ungarn zusammengebastelt. Also es ist jetzt auch kein komplettes chinesisches Auto dann darunter, sondern es sind wirklich europäische Sachen kombiniert in diesem Fahrzeug. Finde ich ganz cool. Also es ist eine gute Mischung und sehr vielversprechend. Freue mich schon, wir können ihn im März anscheinend fahren, hieß es.
Heute. Im März? Also das heißt, im März ist unser Kalender voll.
Ja, weil im März ist zum Beispiel auch der EV2.
EV2-Fahrveranstaltung, dann höchstwahrscheinlich Ende März Volkswagen, irgendwas ID-Polo-mäßig, dann kommt noch, oh Gott, irgendwas ist da noch.
Also sind viele Themen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen.
Aber was haben wir immer gesagt vor Silvester? 2026 wird ein Feuerwerk der E-Mobilität.
Wir haben es ja vorhergesagt. Ne? Also ja. Es wäre komisch, wenn es jetzt anders wäre.
Es wäre super. XPeng hat noch 3 neue andere Modelle angekündigt, dieses Jahr noch.
Ah, krass.
Das wird ja super.
Das wird echt spannend.
Und du bist jetzt hier mit dem Lucid Air unterwegs, machst genau. Ein Langstreckenvideo.
Ich mache jetzt so knapp 1.500 Kilometer
wow.
Mit dem. Ich wollte unbedingt wissen, wie der wirklich auf der Langstrecke ist, weil ich habe mal geschaut und ich glaube, keiner hat so richtig einen Langstreckentest gemacht. Also es gab so 1-2 Tests jetzt über die Zeit hinweg, die geben sehr sporadisch nur Autos raus, das merkt man wirklich. Mhm. Auch hier, wir hatten den erst auf Sommerreifen, dann musste der noch gewechselt werden bei uns vor der Tür und so Sachen, aber er steht jetzt da, ich bin mit ihm unterwegs und es passt auch alles. Ja, also es ist wirklich...
Ich hatte den nur in Köln einmal auf der Autobahn, also vollgeladen, leer gefahren, das war's.
Ja.
Aber hat mir super gefallen. Du hast nur, sehe ich gerade, die Basis.
Genau, ich habe die absolute Basis, wollte ich auch, habe ich angefragt. Mhm. Das ist die Pure-Variante, die startet irgendwie so ab 85.000 Euro. Das einzig Ärgerliche ist, die haben jetzt, als ich den hatte, den Konfigurator geändert und es gibt anscheinend jetzt eine andere Akkukombination. Da hat er nochmal fast 100 Kilometer mehr Reichweite in der Pure-Version. Und ich teste jetzt hier quasi den alten, aber muss ja keiner wissen.
Ja, muss ja keiner wissen, genau. ja, cool. Und ich habe dir gerade eine Mail geschickt, dass Ford ab sofort 5.000 Euro extra Prämie für all seine Elektromodelle anbietet.
Na? Durch die Bank weg, ohne Bedingung?
Ich konnte mir die Mail nicht ganz durchlesen. Die ist nämlich vor einer Stunde gekommen.
Ihr seid
also,
hier bei Die Kilometerfresse, euer News-Podcast.
Die Mail ist gerade gekommen. E-Mobilität für alle. Ford gibt zusätzlich 5.000 Euro Bonus beim E-Auto-Kauf auf viele Modelle.
Mein Bild ist ein Puma, ein Capri und der Explorer.
Genau. Für alle Privatkunden beim Kauf eines der unten gelisteten Modelle. So, welche Modelle sind das denn?
Ja, vollständige Pressemitteilung lesen.
Ja, oh Gott. Ah ja, hier. Garantiert 5.000 Euro Bonus. Gilt für die Modelle Ford Explorer, Capri, Puma Gen-E und Mustang Mach-E und Kuga Plug-in Hybrid. Oh. Okay.
5.000 Euro ist echt eine Ansage.
Für Privatkunden, also nicht für gewerbliche, zusätzlich zu staatlichen Förderungen, die jetzt kommen sollen.
Ja, die jetzt.
Alter.
Aber das ist die Frage, ob das dann daran gekoppelt ist oder ob es trotzdem alle kriegen, weil die staatliche Förderung hat ja Bedingungen.
Ich glaube, warte mal, da ist ein Sternchen dran.
Mhm.
Wir gehen mal runter zu den Sternchen, das ist dann immer sehr interessant.
Das Ironische ist, ich hatte es nämlich gerade im Hinterkopf und sehe das jetzt auch hier. VW hat aktuell nämlich auch eine 5.000 Euro Prämie auf ihre Elektroautos.
Wahnsinn, aber warte mal. Sternchen bedeutet 5.000 Euro Nachlass auf die UPE für ausgewählte elektrifizierte Ford-Modelle bei allen teilnehmenden Ford-Partnern. Staatliche E-Auto-Förderung, es gelten die gesetzlichen Voraussetzungen.
Ja, okay, aber das ist ja fein. Und darüber wollten wir heute quatschen, aber das ist wirklich krass. 5.000 Euro, aber zeigt, okay, zum einen, wenn es Volkswagen macht, muss es Ford in dem, vor allem auf den Plattformen auch machen, dann ziehen sie es halt auf alle Modelle. Ja. Aber es ist ja gut, wenn da jetzt direkt zu Beginn des Jahres...
Aber wenn du überlegst, bei einem Explorer kriegst du 5.000 von Ford, minus vielleicht 3, 3,5 vom Staat, dann bist du bei minus 8.500.
Ja, das Thema ist halt, ich meine, du hast ja bisher jetzt auch wahrscheinlich Rabatte beim Händler bekommen.
Ja.
Und jetzt ist halt nur offiziell von Ford verkündet.
So, aber das mal, ist trotzdem
aber überleg, ein Explorer kostet vielleicht 50.000, dann sind 5.000 Euro 10%. Vielleicht konnte ein Händler sogar 11-12% geben. Weißt du, es ist halt immer die Frage, ist es jetzt besser oder schlechter, aber es ist zumindest mal so ein Signal, dass auch alle Leute das sehen und nicht nur, wenn du dann zum Händler gedackelt kommst und wirklich da auf die Knie gehst, um zu fragen, ob du nicht vielleicht 3% Rabatt kriegen könntest, und es ist einfach pauschal für alle.
Und Volkswagen auch 5.000?
Ja, aber es ist auch zeitlich limitiert und jetzt zu Beginn des Jahres. Das haben die letztes Jahr auch schon gemacht, haben es dann relativ schnell wieder abgezogen, weil sie gemerkt haben, dass es anscheinend zu gut ankam. Aber ja, ist doch gut. Ist doch ein Signal, dass die Hersteller auch selber Preise drücken können und dass es nicht eine Förderung sein muss.
Ja.
Meiner Meinung nach. Weil die Förderung ist ja heute offiziell rausgekommen. Konntest du dich schon einlesen oder soll ich dich
Nee, abholen? Leider nicht.
Okay.
Ich war unterwegs.
Ich habe heute, kurz bevor ich bei Renault war, mich noch kurz eingelesen, weil da war die Pressekonferenz. Und zwar, es werden alle Fahrzeuge gefördert ohne irgendeine Bedingung. Also es gibt nicht mehr eine Liste oder irgendwas, weil es gibt keinen Herstelleranteil.
Aber Hauptsache elektrisch und Plug-in-Hybrid, oder?
Und Range Extender. Aber da gibt es eine Unterscheidung. Kommen wir gleich dazu. Rein elektrische Fahrzeuge werden pauschal mit 3.000 Euro befördert.
Okay.
Allerdings nur, wenn das zu versteuernde Haushaltseinkommen bei unter 80.000 Euro liegt.
Okay.
Das heißt, du darfst als Familie oder als Ehepaar darfst du nur 80.000 Euro Einkommen haben oder als alleinstehende Person. Ist identisch. Hauptsache
verstehe.
Du bist allein, also du bist als Haushalt. Pro Kind nochmal 5.000 Euro on top, das heißt aber
500
nur,
Euro.
Nein, 5.000 Euro auf diese zu versteuernde Einkommenssumme.
Ach so, also wenn du Einkommensgrenze.
Jetzt, maximal bis zwei Kinder. Also wenn du jetzt zwei Kinder hast, kriegst du statt 80.000 Euro 90. Grenze 90.000 Grenze. Das ist nur wichtig zu wissen. Was ich ein bisschen unfair finde, ist, wenn du jetzt alleinstehend bist, kannst du dann auch die 80.000 haben. Weißt du, es ist ja nicht nur, wenn du in der Ehe bist. Wenn du jetzt mit 30 Single bist, kaufst du ein Auto. Natürlich, du hast dann auch nur ein Einkommen, aber das kann halt deutlich höher sein. Das
ja,
finde ich ein bisschen schwierig.
Aber der Sinn der Sache ist ja, je mehr Autos wie möglich zu verkaufen.
Ja, natürlich. Aber die haben in der Pressekonferenz gesagt, sie haben sich angeschaut, wie viele Leute haben mit welchem Einkommen erhebungstechnisch im letzten Jahr Autos gekauft und haben bei der Hälfte einen Schnitt gemacht. Das heißt, sie haben gesagt, der 80.000 Euro war der Mittel von den Leuten, die quasi Autos eingekauft haben. Das heißt, die Hälfte der Leute hatte mehr Einkommen und die Hälfte der Leute lag drunter. Das haben sie als Bemessungsgrenze genommen. Mhm. Und jetzt ist die Logik dahinter, du kriegst 3.000 Euro für eine Elektroautoförderung, wenn du 80.000 Euro quasi verdienst. Du kriegst 1.500 Euro Förderung, wenn du einen Plug-in-Hybriden kaufst. Hört aber da noch nicht auf, es ist deutsch, es muss komplizierter werden. Das heißt, wir haben nochmal 1.000 Euro on top, wenn du unter 60.000 Euro verdienst.
Oh.
Dann kriegst du quasi 4.000 Euro. Wenn du unter 45.000 Euro verdienst, kriegst du 5.000 Euro
Super.
Prämie. Das heißt, da ist wirklich unter 45.000 Euro, kriegst du 5.000 Euro Prämie. Super. Und danach dran gekoppelt 500 Euro für ein Kind und bis maximal zwei Kinder. Das heißt, fürs erste Kind nochmal 500 Euro Prämie, fürs zweite oder mehr.
Also maximal 6.000 Euro
Gesamtprämie.
Also für einen Haushalt, der maximal 45.000 Euro Jahreseinkommen hat, zu versteuerndes
Einkommen,
plus zwei Kinder,
ja,
bekommen die 5.000 Euro Prämie.
Ja.
Für irgendein
Auto. Nein, 6.000 Euro.
Mit zwei Kindern, stimmt.
Genau.
Stimmt.
Und als Plug-in-Hybrid sind es halt quasi maximal 4.500 Euro, weil diese On-Top-Listungen werden nicht halbiert. Das heißt, nur dieser Grundsockel, 3.000 oder 1.500, wird halbiert. Wenn du aber, wenn du jetzt 45.000 Euro verdienst und willst einen Plug-in-Hybrid kaufen, hast zwei Kinder, kannst du trotzdem maximal 4.500
Euro. Und wie sieht es aus mit Kaufpreisen, Auto?
Das ist überhaupt nicht daran gekoppelt. Also wenn du seit 30 Jahren sparst und du haust es jetzt auf den Kopf, kannst du dir für 100.000 Euro ein Auto kaufen.
Verstehe.
Was natürlich immer in Relation zu sehen ist. Aber Haltefrist, was schätzt du?
12 Monate?
36.
Super.
Richtig gut.
Super.
3 Jahre ist eine realistische Zeit. Hab Privathaushalt, ein Auto, finde ich richtig gut.
Super.
Darf auch mit Leasing kombiniert werden. Ist dann einfach, wird mit rein verrechnet.
Gebrauchte?
Nein.
Ah, schade.
Und da kamen auch Nachfragen. Ich habe die komplette Pressekonferenz gehört. Und dann hat der Bundesumweltminister, glaube ich, der hat gesagt, sie sehen aktuell noch nicht den großen Gebrauchtwagenmarkt und deswegen können sie das noch nicht machen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich sehe viele gebrauchte E-Autos rumstehen.
Andersrum aber, Jonas, was hätte jetzt nur die Gebrauchtwagenverkäufer gefreut?
Ja, natürlich.
Die hätten dann die Preise auch erhöht. Ja, erzähl mir nichts, ne? Und deswegen.
Das Problem ist halt, ich meine, du kannst, also das wird eh so laufen. Du gehst zum Händler und die fragen, kriegen sie denn eine Förderung? Dann sagen die ja, da gibt es keinen Rabatt mehr, wette ich mit dir. So nach dem Motto, weißt du,
der Kunde ist doch nicht blöd, weißt du was?
Ja,
dann geht er von Ford, geht er zum Volkswagen. Und wenn das nicht klappt, geht er zu Opel.
Ja, oder er sagt halt, ich bin nicht förderfähig, was können Sie machen? Und dann, da reicht es ja nur ein. Der Hersteller hat damit gar nichts mehr zu tun. Das heißt, es ist weder, dass es einen Herstelleranteil gibt, noch sonst irgendwas. Und es ist rückwirkend bis zum 01.01.2026. Das heißt, selbst wenn du dir jetzt letzte Woche den neuen Dacia Spring für 11.500 Euro gekauft hast, weil wir im Podcast gesagt haben, dass der jetzt so günstig ist, würdest du nochmal 6.000 Euro oder bis zu 6.000 Euro Prämie kriegen. Es ist noch nicht klar, wo die Antragstellung läuft. Das wird bis spätestens März entschieden. Dann sollen Portale eröffnet werden. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, die Leute, die sich das, also offen gesagt, ne, du musst ja trotzdem erstmal vorstrecken.
Aber weißt du, was ein Problem sein könnte? Ich habe für 2024 meine Steuererklärung gemacht. Mhm. Und da habe ich vielleicht maximal 75.000 verdient und liege dieses Jahr vielleicht höher, aber ich habe meine Steuererklärung noch nicht gemacht. Also was ist die Grundlage dann
bei der Antragstellung? Das hat auch keiner genau gesagt. Ja? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es das Mittel aus den letzten 3 Jahren.
Okay.
Das ist ja für ganz, aber nein, das ist ja für viele Sachen so, weißt du? Das ist ja immer das Thema. Und du musst ja als Privatperson immer spätestens 1 Jahr zurück, das werden die schon dann so machen, dass du quasi die vorletzte nehmen musst oder die zuletzt eingereichte, wie auch immer.
Was du aktuell verdienst, interessiert dann keinen.
Nein, das denke ich nicht. Also es kann schon sein, dass du, wenn du jetzt im März eine Gehaltserhöhung kriegst und du steigst drüber, juckt es keinen, weil die Bemessungsgrundlage davor war. Dann kannst du glücklich sein und dann ist es so. Aber ich finde es dann halt viele Ungereimtheiten. So zum Beispiel, du machst es jetzt, propagierst es groß, aber wie läuft es dann tatsächlich ab, wenn du zum Beispiel jetzt schon ein Auto kaufen willst, du weißt aber noch gar nicht, wie wird es abgerechnet. Das heißt, die haben auch gesagt in der Pressekonferenz, die wollten es unbedingt jetzt schon verkünden, dass nicht die Leute gehemmt sind, Autos zu kaufen.
Ja,
ich denke mir aber, wenn ich zum Beispiel für 45.000 Euro ein Auto kaufe, oder wenn ich ein Einkommen von 45.000 Euro habe und vielleicht einen neuen kompakten Wagen für 20.000 kaufen will, dann habe ich nicht die 6.000 Euro einfach mal rumliegen, um die vorzustrecken. Weißt du, das sind halt so Themen.
Ich weiß, was
dann
du
machst
meinst.
Du eine Zwischenfinanzierung, dann freuen sich wieder Banken, weil sie die Zinsen noch
dran sind.
Das ist halt immer so ein bisschen schwierig.
Vor allen Dingen, wie lange wird das dauern, bis die Auszahlung dann da ist? Bei der BAFA damals?
BAFA ging ja relativ schnell eigentlich.
8 Wochen?
Ja, ich glaube maximal. Ja. Wir hatten teilweise auch, dass es schneller ging. Aber ich glaube, das Thema ist halt, es ist wieder nach Erstzulassung, das heißt nicht nach Bestellung. Nicht, du reichst nicht die verbindliche Bestellung ein, sondern du reichst dann die Erstzulassung ein. Mhm. Und das ist halt auch problematisch, weil es gibt jetzt einen Fördertopf von 3 Milliarden Euro. Der ist auf die nächsten 3 Jahre und die haben gerechnet, dass sie angeblich 800.000 Autos davon in diesem Topf sehen, haben sie hochgerechnet. In diesen 3 Milliarden ist aber auch immer schon der Verwaltungsapparat inkludiert. Das heißt, das, was die an Aufwänden haben, um das überhaupt abzuwickeln, was früher das BAFA-Amt brauchte oder so, steckt in diesen Kosten schon drin. Mhm. Deswegen verhandeln die gerade noch mit den Ämtern, wen sie da jetzt nehmen quasi, dass es so günstig wie möglich ist. Und was ist halt, wenn der Topf dann doch nach 2,5 Jahren aufgebraucht ist, dann ist deine Erstzulassung wieder nichts wert, wenn du danach zulässt. Es ist halt einfach so schwierig. Und da denke ich mir, und das wurde auch gefragt an der Stelle, ob man nicht hätte lieber die Ladeinfrastruktur fördern sollen, was ja auch wir gesagt haben.
Dann hätten die Hersteller aber auch nichts davon, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, du hast eh schon gute Autos und die müssen ja eh was machen durch die CO2-Besteuerung.
Und meinst du, die ganzen CPOs, die haben das nötig, dass man MBW nochmal Geld in den Rachen steckt?
Nee, nicht zum Aufbau, sondern für die Ladekosten.
Okay.
Dass du das hättest irgendwie deckeln können. Irgendwas, dass du sagst, du machst, es gibt ja auch, also weißt du, wie eine Art Strompreisbremse, es gibt ja einen Industriestrom, den hättest du auch ähnlich für Ladestrom machen können. Weißt du, dass du da
irgendwo sagst, verstehe.
Ich meine, das ist ja eine Prämie oder es ist ja Geld, diese 3 Milliarden sind ja da. Und du kannst ja, wenn du sagst, du stoppst die Besteuerung von Ladestrom, dann kannst du ja auch die 3 Milliarden gegenrechnen, weil dann hast du ja, dann fehlen dir ja faktisch Steuern einfach Ende des Jahres. Und dann hättest du es halt so rechnen können.
Weißt du, was eigentlich interessant oder sehr spannend wäre? Es gibt ja diese Deutschlandkarte für Deutsche Bahn und so weiter. Ne? Du kannst für, ich glaube, die ist jetzt 60 Euro oder so, ist egal. dann hätte man ja auch eine E-Mobilitätskarte machen können, gesponsert von der Bundesregierung, nach Einkommen gestaffelt, so dass du dann, du kriegst ein Guthaben auf diese Karte, ein Ladeguthaben in Höhe von 3.000, 4.000 Euro für die nächsten 2 Jahre.
Ja.
Warum nicht?
Weil ich glaube, das Problem ist halt, dass die da dann schon stark in den Markt eingreifen würden. Und weißt du, würdest halt Leuten faktisch Geld in die Hand drücken. Also machst du es so auch, aber halt zweckgebunden für das Auto.
Ja, wieso? Aber das ist ja nur fürs Auto laden. Ja. Ich meine, du kannst ja weder tanken damit, noch kannst du bei Ikea damit einkaufen.
Ich glaube, deswegen tun die sich schon so schwer, dass du quasi sagst, eine Alternative zu dir. Also dieses, wir fördern E-Autos, ist halt was Einfaches. Ne? Das ist so, da kannst du eine Summe auf ein Auto rechnen, du steigerst die E-Auto-Zulassung, du hast auch was Bemessbares. Mhm. Bei Ladestrom ist halt schwierig. Aber was noch wichtig ist, es war einmal zur Diskussion, dass es nur für europäische Autos ist, das ist es jetzt nicht.
Oh, also es ist doch.
Für alle Autos.
Die Chinesen profitieren.
Du kannst
Genau. Interessant.
Und Range Extender und Plug-in Hybrid sind eine Kategorie, das ist identisch.
Okay, Range Extender zum Beispiel BYD DMI.
Genau. Wobei, oder, der wird ja offiziell als Plug-in
gehandelt. Okay. Oder der Leapmotor Reef ist ja auch ein Range Extender in dem Sinne.
Ja, oder der Nissan E-Power.
Genau, X-Trail oder wie der heißt. Genau. Ist
eine Handvoll, aber ja. Weil ja auch welche kommen werden aus europäischer Produktion.
Naja gut, Hauptsache Autos, die dazu in der Lage sind, so einige etliche Kilometer rein elektrisch fahren zu können.
Es klang auch so ein bisschen so raus in dieser Pressemitteilung, nach dem Motto, Hauptsache es ist leiser und weniger Feinstaub in der Stadt und solche Sachen. Ne? Also das sind ja auch alles Aspekte und das fand ich ganz cool, der Umweltminister hat auch gesagt, und ganz ehrlich, es macht auch mehr Spaß, elektrisch zu fahren. Also wirklich, der hat sich da vorne hingestellt und hat das gesagt. Und das fand ich schon ein wichtiges Signal, einfach zu zeigen, hey, es geht hier nicht nur um eine Ideologie, nicht nur um Hauptsache CO2 sparen, sondern es geht auch ein Stück weit darum, einfach den Leuten zu erklären, E-Mobilität ist mehr. Und ich glaube, wenn du das halt checkst, dann, und er hat auch gesagt, der kommt dann wieder aus Erfurt und er hat gemeint, da gibt es so viele Wohnblöcke, so viele alte Plattenbauten, da gibt es keine Infrastruktur. Und er macht sich halt jetzt auch stark dafür, dass halt die Betreiber da was machen müssen, aber es ist halt dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Haben da schon Leute E-Autos? Nein, also wird keiner einen Ladepark bauen, hat keiner einen Ladepark, wird keine E-Autos kaufen. Das müssen wir halt irgendwie in den Griff
kriegen. Richtig. Und eine öffentliche Ladesäule nimmt ihr auch einen öffentlichen Parkplatz weg.
Ja, aber
denkt dran, das ist dann auch immer so ein Brennpunkt.
Natürlich. Aber ganz ehrlich, so, du bist doch, es gibt doch dieses Deutschlandnetz.
Ja.
Das ist ja für Fernverkehrsrouten.
Mhm.
Warum macht man da nicht den nächsten Step und sagt, wir bringen das auch urban und machen eine Bedarfsermittlung? Ich meine, das machen Energiebetreiber auch.
Brennpunkte.
Aber wir machen eine Bedarfsermittlung, sagen, da sind so viele Wohneinheiten. Genau. Wir brauchen eine Ladeinfrastruktur. Wir stellen als Stadt die Fläche. Da ist ja immer irgendwo eine Fläche. Also klar, es gibt auch Wohnungsnot und blablabla, aber es gibt da halt auch Parkflächen und wir nehmen bewusst was und bauen eine Infrastruktur auf.
Oder man setzt sich mit großen Verwaltungen zusammen und sagt, weil große Siedlungen haben ja auch viele Stellplätze.
Ja, natürlich.
Es gibt so viele Siedlungen. Da, wo ich wohne, Jonas, da gibt es erstmal eine riesen Tiefgarage. Da habe ich mir einen Stellplatz gemietet.
Ja.
Und ich habe für unsere eigene Wohnung einen Außenstellplatz, aber nirgendwo eine Lademöglichkeit, weil sich 80% der Eigentümer dagegen entschieden haben. Ja. Und weißt du, man kann sich ja mit diesen Verwaltungen dann zusammensetzen und sagen, hey, wir übernehmen dann so und so viel an Kosten und dies und das. Ah, ja.
Ja, das ist halt, also ich glaube, es ist schon viel Aufwand und viel Themen. Ich denke mir, so andere Länder schaffen es ja auch. Natürlich. Klar, oft kleinere Länder, aber wir schaffen es ja nicht mal, wenn wir was Neues bauen, das vorauszusetzen. So, das ist halt das Thema, ne? Wenn wo Neubaugebiete, neue Wohnungsblöcke, Mehrfamilienhäuser, dass es da keine Quote gibt, zu sagen, ey,
PV.
Du musst, ja, das ist ja Voraussetzung, das gibt's ja. Du musst erneuerbare Energien bei Häusern haben, sowas brauchst du ja mittlerweile. Aber da macht doch, ich meine, klar, das Bauen wird damit noch teurer und wird für viele noch unerreichbarer, aber gerade diejenigen, die große Wohneinheiten bauen. Das ist ja meistens eine Geldanlage. Da ist ja meistens das Kapital da und es ist ein Investment und dann baut man da ein Haus mit 8 Parteien. So, und dann macht doch einen Schlüssel und sagt, okay, mindestens 25% der Stellplätze müssen zumindest eine Vorbereitung auf eine Ladeinfrastruktur
haben. Oder eine Steckdose machen.
Ja, es zwingt dich ja keiner, dass du deine Wallbox hinmachst. Genau. Aber mach einfach das Kabel in die Wand. Genau. Und wenn irgendwann der Mieter sagt oder der Eigentümer, hey, ich hätte da gerne eine Wallbox, dann sagst du, hier, wir bohren dir das auf, da ist schon das Kabel dahinter, fertig.
Super.
So, und das ist ja nachweislich, dass die Verkabelung bei Erstinstallation viel, viel günstiger ist, als wenn du im Nachhinein irgendwelche Feuerschutzwände
buddeln zu tief und dies und
das. Ist ja auch dieses Feuerschutzthema. Du hast ja Feuerschutzwände zu tief geraten. Dann musst du da riesige Leitungen durchziehen. Das ist alles teuer.
Ja, absolut.
Und auch die Hausanschlussleistung muss ja dafür vorgesehen sein.
Ja.
Oder ein Lastmanagement. So, das sind so viele Punkte dahinter. Das ist halt echt ärgerlich.
Aber irgendwo müssen wir anfangen, genau.
Wir waren letzte Woche in Barcelona mit Kia. Richtig. Mit dir drüber quatschen.
Aber bevor wir zu Barcelona kommen, wer ist unser Kanalpartner?
M2Go heute.
Oh, M2Go, super. Wenn wir schon über Ladeinfrastruktur sprechen. Ne?
Ja, hängt euch zu Hause die M2Go Wallbox und ihr seid zufrieden.
Genau, weil M2Go, nochmal, da gibt es Mini-Wallboxen, Home-Wallboxen, clevere Wallboxen. Also egal, ob mit eigener Karte, ob das dann 10 Leute auf einmal benutzen können oder für Firmen. Komplett alles und das Beste, ihr bekommt 10% Rabatt mit Kilometer 10. Also yes. Denkt dran, beim Podcast Kilometer 10, 10% Rabatt auf
und,
alle
AC-Ladelösungen. Code hier, ne, wenn ihr den Podcast gehört.
nein. Über den Podcast Kilometer 10, aber 10% auf alle Ladelösungen. Die haben Ladekabel, Adapter, mobile Wallboxen. Also geht rein, es lohnt sich. Danke an M2Go für die Unterstützung.
Vielen, vielen Dank. Dann Kia.
Kia.
PV5 und EV5.
Ja.
Was war dein Favorit von den beiden?
EV5. 100%.
EV5.
Warum, sage ich dir? Weil er mich mehr positiv überrascht hat, als ich dachte.
Ja, das stimmt.
Vom PV5 wussten wir ungefähr, was er kann. Und weißt du, außen kompakt, innen groß und so weiter. Wir wussten auch die Schwachstellen. Aber der EV5...
Hol die Leute kurz ab, was die beiden Autos sind. Falls sie die
Der PV5 ist ein Transporter. Den gibt es als Cargo. Den wird es aber auch als Van geben. Momentan nur als 5-Sitzer, später folgen 6- und 7-Sitzer. Und genau, von außen allerdings auch nur 4,69 Meter lang.
Ja.
2,25 aber mit Spiegel breit, das wird dann eng in den Baustellen. Aber dafür mega Platz, bis zu 3.600 Liter Kofferraumvolumen mit Vehicle-to-Load. 22 kW AC, Lademöglichkeit später möglich. Ja. Aber EV5, der ist so unscheinbar gewesen. Für mich war das kein Thema. Ne? Ich hatte auch keinen Bock auf das Auto. Ey, ich habe den in dieser schönen grünen Farbe gehabt.
Ja, hatte ich auch. Ich hätte genau dein Auto.
Ja, aufs mega gesehen. Geil. Und das Cockpit gefiel mir, die Lüftungsdüsen, wie das alles aufgebaut ist. Nicht so wie beim EV3, nicht zu spartanisch. Mhm. Und der ist auch nicht so fett wie der EV9. Du bist ja den EV9 gefahren. Ja. Und da wirst du mir bestimmt recht geben. Und dieses Platzangebot, der ist nicht länger als mein EV6.
Ja.
Und wie viel Platz du da hast? Du hast eine ebene Ladefläche, du kannst dich hinlegen, zu zweit schlafen. Du hast eine Steckdose im Kofferraum. Das Auto ist wirklich ein Multitalent. Einziger Schwachpunkt, meiner Meinung nach, auf deinen Schwachpunkt bin ich gespannt. Ich fand, Vorderradantrieb kann man ja noch ein bisschen drüber diskutieren, aber für so ein Auto 218 PS, bisschen schwach.
Ja.
Und da fehlt definitiv eine Allrad-Variante, was dann später folgen soll.
Genau, die folgt ja als normalen Allrad und als GT.
Ja.
Es soll auch mit 22 kW optional kommen, auch wichtig, weil das in diesem kompletten 400 Volt Prozess jetzt bei
Kia macht das allgemein,
aufkommt, finde ich gut, vom EV2 bis zum EV5 hoch und halt PV5. Der Vorteil ist, du sparst die Blockiergebühren, wenn du innerstädtisch lädst, das muss man einfach sagen, und dann lohnt es sich wieder AC zu laden, weil dann kannst du wirklich in 4 Stunden die Dinger vollladen. Und das ist echt ein Aspekt, wo ich sagen muss, das ist gut und vielleicht sehen wir so ein bisschen eine Renaissance von der AC-Infrastruktur, weil mehr Leute das dann wieder nutzen. Klar, du kannst nicht über Nacht laden, aber du hast dann kürzere Zeit und kannst vielleicht, du kommst 18 Uhr heim, steckst an und gehst um 10 nochmal raus. Das machst du eher
als... Aber gefühlt sind 80% aller AC-Ladesäulen nur 11 kW Lader.
Aber oft splitten die doch. Also ich weiß, bei uns sind fast alle 22 kW.
Okay.
Habe ich schon ganz oft gesehen, weil ich auch oft, wenn wir BMW-Test wegen haben mit 22 kW, sehe ich dann immer, nur so eine kurze Ladezeit, dann checke ich immer, ach ja, der hat den großen Onboard-Charger. Okay. Ich war positiv überrascht, weil ich habe mich am Abend davor nochmal reingelassen, auch auf dem Flug dahin, und habe nochmal Werte verglichen, habe Größen verglichen. Und der ist ja wirklich fast identisch zu einem Enyaq. Mhm. Die Maße sind gleich groß, der Kofferraum ist genauso. Mhm. Und ich habe auch ein extra Reel gemacht, auch mal in einem Video gesagt, Autos oder die E-Autos werden in dem Segment immer vergleichbarer. Das heißt, du hast ähnliche Ladezeiten, 30 Minuten. Der Enyaq lädt in 28, der in 30, so what. Du hast einen Kofferraum von um die 570 Liter bei beiden. Du hast exakt die gleiche Außenlänge. Dann hat halt der EV5 einen Frunk, hat jetzt der Enyaq nicht. Dafür hat der Enyaq auf der zweiten Sitzreihe einen Ticken mehr Platz. So ganz paar Zentimeter, weil der eine kürzere Front hat.
Aber der EV5 hat noch eine Steckdose.
Genau, der EV5 hat eine Steckdose. Die finde ich im Kofferraum aber blöd positioniert. Bin ich größerer Fan im Innenraum. Ich fand das beim PV5 auf der Mittelkonsole genial. Wirklich mittig. Diese Steckdose ist die beste
Position. Kann man die während der Fahrt nutzen?
Ja, geht. Weil ich habe die im EV9 immer genutzt, wenn ich hinten gearbeitet habe, während der Kleine geschlafen hat.
Hast du deinen Laptop geladen?
Laptop geladen. Und ja, da haben die Leute auch geschrieben, nimm doch diese USB-C-Anschlüsse, weil die haben Power Delivery. Das heißt, die können 100 Watt. Mein MacBook braucht aber 140 Watt zum Laden. Wenn ich nur mit 100 Watt lade, kann es sein, wenn ich ein Video schneide, dass der trotzdem Akku oder Energie verliert. Und deswegen ist es schon ganz praktisch, wenn das hat, dass man es auch nutzen kann. Ich verstehe aber auch im Kofferraum für Kühlboxen und so weiter. Es hat alles einen Vorteil. Also was mein Kritikpunkt an dem Auto ein Stück weit war, ich finde, der Innenraum ist zwar hochwertig.
Mit Ambient
aber,
Light.
Genau, aber weil alles Grautöne sind und nur, also es ist eine Mischung aus weicheren zu viel, Materialien
zu viel Kunststoff.
Und härteren Materialien. Ja. Aber es ist nicht, hier, weißt du, hier im Lucid hast du mal Stoff. Bei MEB-Plattformen hast du da nochmal einen Stoff, hier nochmal irgendwas, weißt du? Mhm. Und das macht subjektiv den Innenraum hochwertiger. Mhm. Ohne dass das jetzt
zwingend ist, weil
Kia verbaut ist auch gut. Mhm. Aber du guckst in den Kia rein und denkst dir, alles ganz schön dunkel, alles ganz schön ähnlich. Mhm. Dann ist zwar am Lenkrad ein bisschen weiß und im Sitz, aber es ist nicht dieses, krass. Und das haben die jetzt beim EV5 mit diesem, da ist ja wie so eine Art Stoff oder so ein Rezyklat oder irgendwas drin. Das macht schon mehr her, aber das ist so ein bisschen irgendwie fehlt mir da. Mhm. Ich finde es cool mit der Software, die haben jetzt einen Tiermodus drin, die haben wirklich
YouTube,
die ganz Chat normale GPT, genau. Kia bekannte Software.
Und, wird dich freuen, als Links-Nerd, bis zu 15 Leute kannst du das Auto freigeben.
Ah, kannst du Schlüssel teilen?
Ja, 15 bisher Personen.
Bisher waren es 5 immer.
Nee, 15, hat die Susanne nochmal gesagt. Genau,
aber ich glaube, bisher waren es 5.
Ach so, kann sein.
Bei unseren BMWs sind es jetzt 10, die haben es auch schon erweitert, aber 15 ist krass.
15 also ist echt krass.
Ich wüsste keine 50 Personen, denen ich mein Auto anvertraue.
Das heißt Smart Device, also nicht nur Handy, sondern auch Watch.
Ja, ja,
Smartwatch.
Genau. Ja. Krass. Das ist schon heftig.
Aber EV5, momentan meiner Meinung nach, der beste Kia. Warum?
Echt jetzt?
Ja, Mann. Ungelogen.
Ich hätte nicht so schwer.
Ja, Preis-Leistung, der ist ja auch nicht so teuer.
Ja, der kostet
in der GT-Line 45.000.
Nein, GT-Line 54.
Nein.
GT-Line, Einstiegspreis ist 46, ohne. Hast du einen Fehler im Video hier oder nur im Gedächtnis? Ganz sicher, der startet bei 46.
Ja?
Ja. Aber ich habe nachgeguckt, der Enyaq ist nämlich aktuell nur als 85er bestellbar und der startet bei 58.
Sorry, der PV5. Der PV5 kostet 45,9 mit GT-Line.
Den gibt es nicht als GT-Line.
Also als Ultimate oder Elite.
Nee, aber der EV5 startet bei 46, aber selbst die GT-Line als Sonderding kostet 53. Und da kriegst du halt, du bist immer mindestens 2.500 Euro günstiger als ein Enyaq.
Günstiger. Und die Frage ist, ob Kia jetzt auch mitzieht, wie Volkswagen und Ford mit diesen...
Mit den Rabatten.
Ja.
Ich weiß nicht, was die für Händlerrabatte anbieten oder wie das läuft.
Kann ich dir sagen. Die Zuschauer, die mir unter den Videos kommentieren, die sagen manchmal, die haben jetzt momentan für ein EV3 bis zu 18-19% Rabatt bekommen.
Ah, krass.
Ja.
Ja,
also.
Aber das ist halt immer sehr individuell, weißt du? Das ist jetzt so, Volkswagen und Ford macht es halt pauschal auf alle und da weißt du es halt nie, wie es jetzt ist, wenn du zu deinem Händler gehst. Aber ich muss auch sagen, ich war wirklich positiv überrascht und ich dachte so, ja, okay, nehme ich den noch mit. Und dann war ich den ganzen Tag mit ihm unterwegs und dann irgendwie, je mehr wir gemacht haben und je mehr ich mich nochmal reingearbeitet habe, dachte auch der Frank 44 Liter ist echt
Frank gut. Und der fährt sehr gut.
Ja, ein richtig ausgewogenes
komfortables Fahrwerk.
Richtig gut ausgewogenes Fahrwerk.
Liegt gut in der Kurve. Ja. Der fährt super, wirklich.
Ja.
Nee, ich mag das Auto. Das Einzige, was ihm jetzt momentan fehlt, ist ein Allrad mit ein bisschen mehr Dampf.
Ja, das stimmt. Und muss man halt sehen, wie es bei Regen und so ist mit Frontantrieb.
Ja, genau.
Was der dann halt macht.
Deswegen ja Allrad.
Was ich witzig fand, der hat an der Seite der Schweller, ist gut aufgearbeitet, der sieht von der Seite, wenn du guckst, ultra hoch aus.
Mhm.
Und dann geht aber der Schweller, der hört hier auf und dann geht es dahinter nochmal runter für den Akku.
Ah,
und das siehst du aber nicht, wenn du daneben nur stehst.
Verstehe.
Das heißt, ich habe mal nachgemessen, der wirkt so, als wäre der 25 cm hoch und dann geht es dahinter nochmal 8 cm runter für den. Also es ist clever gemacht.
Mhm.
Der steht wirklich stämmig hoch da. Also ich fand den echt cool.
Absolut.
Und der wirkt viel größer als ein ID4 zum Beispiel.
Meine ich ja.
Finde ich, ja.
Meine ich ja. Und wenn du dann aber siehst, der ist keine 4,70 Meter lang.
Ja.
Also, Wahnsinn.
Und hat deutlich besseres Feedback bekommen jetzt bei den Zuschauern als der EV2 zum Beispiel vom Heck. Ja.
Aber ganz ehrlich, da habe ich auch ein bisschen meine Probleme.
Ja, der EV2 von hinten geht gar nicht.
Also, die Leuchten... Die
Heckleuchten gehen nicht.
Das total einfach, tief angesetzt.
Ja.
Ich weiß es nicht. Aber vom Konzept her sehr interessant.
Mhm.
Sehr kompakt, gut ausgestattet, sehr flexibel. Weißt du ja selber. Und naja, müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ne?
Ja.
Haben wir noch irgendein Highlight gehabt?
Ich überlege gerade, ob wir noch...
Ich kann ja sonst sagen, ich habe den Polestar 2 gerade zu Hause. Den werde ich morgen auf die Autobahn jagen. Ich bin jetzt momentan dem Audi,
was steht vor der Tür?
Audi A6 e-tron Performance unterwegs. Aber der hat ein paar Ladeprobleme jetzt gehabt. Gestern hat er maximal 185 kW geschafft, obwohl ich ihn mit 6% und Vorkonditionierung angeschlossen habe bei Ionity. Heute wieder bei einer anderen Ionity-Ladestation maximal 160 kW mit 8% angeschlossen bei 25 Grad Akkutemperatur. Und jetzt hier bei Aral habe ich ihn mit 11 angeschlossen, mit 10. Aber der schwankt zwischen 73 und 100, 73, 100.
Wir haben was Ähnliches hier mit dem Lucid gesehen, der war aber nicht warm. Aber trotzdem ist auch geschwankt, deswegen, vielleicht liegt es auch an der Säule. Das kann man halt, und es stand ja auch ein Auto daneben.
Deswegen habe ich ihn jetzt nur bis 50 geladen, so dass ich mit 9 oder 8...
noch mal laden kannst.
Genau, dass ich in Köln mit 8 oder 9 jetzt gleich ankomme. Zur Not gebe ich halt Gas. Und dann mache ich noch mal einen letzten Test.
ich war heute wieder in NRW unterwegs und ich freue mich morgen wieder Richtung Bayern zu fahren. Es tut mir echt so leid, aber ich hatte, hey, der Lucid hier, der zeigt es euch, aber ich kann es ja spoilern, weil ich hatte vorhin Verbrauch fotografiert. Von der Ladesäule bis zu Renault bin ich da dauerhaft 100, 130 gefahren, was man halt in NRW so kann. Und da hatte er einen Verbrauch von 6,64 Kilometer je Kilowattstunde. Und das ist ja also typisch 24. amerikanisch. Ne? Nee, das ist deutlich geringer.
Der war bei mir sehr sparsam.
Der hatte 15 Kilowattstunden auf der Autobahn vor und zeitweise. Und das war auf eine Strecke, nur dass jetzt hier nicht heißt, ja auf 3 Kilometer. Das war auf über 40 Kilometer.
Weißt du was, ich werde es auch spoilern. Der A6 e-tron. Ich bin 150, 160.
Ist das ein S oder ein A?
Normaler.
Okay.
Ich bin 150, 160 gefahren, Tempomat, gestern von Köln hierhin. Natürlich außerhalb der Baustellen und außerhalb der 120er. Aber ich bin wirklich gut gefahren. Und da hat er am Ende einen Schnitt gehabt. Habe ich ein Foto? Ich habe ein Foto. Hier, genau, hier. Schau selbst. Also Durchschnittsgeschwindigkeit 114 km/h mit Baustellen und mit 100er. Ja. 24,8 Kilowattstunden. Das kann man nicht meckern. Ja. Und ich hatte hier plus ein Grad in dem Moment. Habe aber zwischendurch war ich bei 1000, 1500 Meter Höhenunterschiede. Da hatte ich teilweise minus 3 Grad und so weiter. Und ich habe Gib ihm gemacht, ne, wo es ging.
Also ich habe heute hier auch Gib ihm gemacht, wo es ging. Aber wirklich in Bayern auf der A8 und wo es wirklich lang ging. Und da bin ich auch, glaube ich, über 200 Kilometer in anderthalb Stunden gefahren. Also wirklich sehr gut. Und da lag er bei 29 Kilowatt.
Ja, kann man nicht meckern.
Also wirklich gut. Das ist
die Geschwindigkeit, genau.
Eine Sache haben wir noch, bevor wir es vergessen. Mittwoch fällt ein Embargo und wenn die Leute hier den Podcast hören, ist der Donnerstag und zwar der Volvo EX60. Und da müssen wir kurz drüber quatschen, weil wenn wir das vergessen, würde ich mich echt ärgern.
Also fast 99% aller Kollegen werden vielleicht den gleichen Titel nehmen, aber zu Recht. Zu Recht.
EX3-Killer.
Ja, BMW. BMW, neue Klasse, EX3, da greift Volvo 100% BMW damit an momentan. Also
ich habe auch
Außenmaße, Größe, Akkugröße, Ladetechnik, viel dürfen wir jetzt nicht verraten.
Doch, dürfen. Kannst du alles
dürfen
sagen.
Dürfen wir? Ist schon gelaufen?
Am Mittwoch ist gelaufen und Donnerstag kommt ja. Deswegen deswegen müssen wir das kurz ansprechen, weil wir alle Daten nennen können. Also das Ding ist, ich habe auch am Anfang vom Video gesagt, gefühlt hat sich Volvo so in den letzten Jahren angeschaut, was kommt bei den Deutschen und hat alles kopiert und in diese Karre gepackt. Und wenn die Software in den Griff bekommen, weil das war ja wirklich beim EX90 und ES90 so ein Manko, wenn die das in den Griff kriegen, ist es richtig krass, weil das ist die SPA3-Plattform, das ist die Nachfolgeplattform, wo der aktuelle EX90 und ES90 draufstehen.
Genau.
800 Volt, 117 Kilowattstunden brutto und 112 nutzbar.
Nutzbar und den gibt es in drei Varianten. Mhm. Ich habe jetzt die Daten vergessen, das ist schon zu lange her.
Der heißt P6, P10 und P12.
Wird es auch als Cross-Country geben?
Genau, aber erst nächstes Jahr. Der Cross-Country kommt dann auch mit Luftfahrwerk. Das hat der aktuelle, der normale nicht.
Nicht, genau.
Die normalen kommen aber schon Mitte des Jahres zum Kunden. Das heißt, du bestellst, du kannst diese Woche schon bestellen. Also wenn der Podcast jetzt ist, könnt ihr das Auto bestellen. Und der wird im Sommer schon bei dir vor der Haustür stehen.
Und ich finde, optisch der schönste Volvo momentan.
Richtig gut gelungen.
Wunderschön. Wirklich.
Und bevor jetzt alle sagen, ja, Geely. Nee, das Auto ist eine Volvo-Plattform. Der wird in Göteborg hergestellt.
Ja.
Dort, wo wir den filmen konnten. Ja. Der hat Innovationen drin, wie zum Beispiel Megacasting. Das heißt, die komplette Heckpartie im Auto ersetzt irgendwie 112 Teile. Das sind jetzt in einem großen Gusswerkzeug drin. Mhm. Es ist richtig gut. Da hast du quasi dieses riesige Element, was trotzdem noch gespachtelt werden kann, wenn du einen Unfall hast. Du musst dann nicht die komplette Heckpartie vom Auto tauschen. Also da ist wirklich viel drin und der lädt in 19 Minuten von 10 auf 80.
Dieser riesen Akku.
Der große Akku.
Genau.
Und die kleinen in ich glaube 16.
16 Minuten haben 80, die das kommuniziert. Sowas, wobei der kleine Akku ist ja auch, ich glaube 84, 88 Kilowattstunden.
Ich glaube, oder Anfang 80 und Anfang 90.
Über 80 sowas, auf jeden Fall. Also,
du hast drei verschiedene Akkugrößen, je nach Motorisierung.
Wir haben einen Frunk,
Wir
haben, Google-System, typisch Volvo.
Ja.
Also mit Ladeplanung nach Wunschanbieter.
Und du hast dein horizontal stehendes Display, was leicht nach innen
gewölbt
ist.
Ja, genau so. Aber
ich fand es klein.
Meinst du?
Ja, das hat 15 Zoll und ich fand, es geht ein bisschen dem Auto unter.
Fast so groß wie der alte ID3 Display.
Nein, das ist viel größer. Das
größer, oder? Oder doch größer.
15 Zoll ist wie ID7.
Ja, oder doch ID7. Ja, aber es wird kleiner.
Ja, aber Tesla Model 3 hat auch zum Beispiel 15 Zoll.
Okay, aber beim Volvo hat es kleiner gewirkt.
Ja, fand ich auch. Und die haben das Lenkrad verkleinert.
Aber schön gemacht.
Und wieder richtige Tasten.
Richtige Tasten und, was mir besonders gefiel, was hältst du davon? Display hinter dem Lenkrad ist unter die Windschutzscheibe. Ja. Also, die sparen sich das Head-Up-Display.
Genau, die sparen sich das Head-Up-Display und den Verbauraum. Dadurch mussten sie das Lenkrad kleiner machen, damit du auf das Display blicken kannst. Aber ich finde es ganz cool und man sieht es ja jetzt immer mehr. Der C5 Aircross hatte das auch so.
Ja.
Der EX3 hat es da vorne. Die Chinesen machen es bei Xiaomi. Weißt du, die haben ja dieses große Display bei BMW. Hm. Das ist ja auch da vorne im Fenster, theoretisch. Und es ist größer geworden, das Volvo-Display jetzt davor.
Ja, zum Glück.
Ja.
Also mir hat er sehr gefallen.
Mir auch. Ich fand auch Verarbeitung genial.
Ja.
Und ich fand, auf den Pressebildern wirkte der ein bisschen unruhig. Mhm. Also lasst euch da nicht täuschen. Das wirkt, als wären da ultra viele Materialien im Innenraum. Gerade der Cross Country hatte so ein blaues Interieur.
Und da dachte ich auf den Bildern, nicht.
Boah, da passiert viel. Wenn du drin sitzt, typisch schwedisch minimalistisch.
Mir gefällt das helle gut. Innenraum aber viel besser.
Ja,
es wirkt so edel.
Aber ich hatte so
die Sitze lassen sich so gut anfühlen.
Aber so viele Leute schreiben in die Kommentare, warum auch beim Polo zum Beispiel, warum immer heller Innenraum, zeig mal ein Dunkel. Also wir würden ja gerne immer beide zeigen, ne? Aber ich bin wirklich der Volvo und ich glaube, dem seine Chance ist, dass der iX3 ausverkauft ist bis April nächsten Jahres. Wahrscheinlich mittlerweile noch länger. Ist ja wirklich. Also
genau.
Offiziell bestätigt. Der ist bis April nächsten Jahres ausverkauft und Audi Q6 und GLC können einpacken dagegen.
Absolut.
Das heißt, du musst dann Richtung Seeker schauen mit dem 7X
ja.
im Konzern.
Ja.
Und das ist das Einzige, was ich nicht ganz checke, dass die auf der gleichen Plattform, oder nicht auf der gleichen Plattform,
nicht
aber im gleichen Konzern zwei so ähnliche Plattformen parallel laufen lassen.
Ich finde, dass Geely als Konzern das momentan ein bisschen übertreibt mit den ganzen Marken. Also Volvo ist okay, kennt man, ne? Polestar ist auch okay. Aber Smart und dann noch Seeker nochmal extra. Lynk und Co.
Da kriege ich jetzt bald einen.
Echt?
Ja, den Lynk & Co. 02.
Ein Plug-in-Hybrid.
Nee, das sind voll elektrische.
Ah, okay.
Das ist wie so eine Art Coupé vom Seeker X.
Mir hat die Presseabteilung nicht geantwortet. Musst du mir den Kontakt mal rübergeben.
Ja, ihr seht, wir schieben uns immer auch gerade.
Genau.
Das ist immer das Coole vor dem Podcast, ist immer so kurz. Und was passiert gerade so bei dir und bei mir? Ja, dann tauschen wir uns immer ein bisschen aus. Ich mag das.
Ich auch.
Tarek, wir müssen weiter. Du musst laden.
Ich muss nach Hause, du musst zum Hotel.
Abendessen.
Meine Lieben, danke fürs Zuhören, Zuschauen. Ja, was soll ich sagen? Wir machen genauso weiter, wo wir aufgehört haben. Ne?
Es läuft
danke für die Klickzahlen, danke, danke fürs Zuhören. Achso, und es gibt Neuigkeiten bei Podigy?
Genau, also wir hoffen, dass es klappt. Podigy hat heute eine Mail geschickt, das ist der Host, wo wir die Podcast-Folge reinstellen und von dort verteilen die das automatisch an alle
Plattformen.
Deswegen war auch vor einer Woche mal oder so mal eine Folge, kam zu spät, weil da eine Uhrzeit nicht gepasst hatte. Außer bei YouTube, da laden wir es extra hoch.
Genau.
Und das Problem war bisher, wir hatten ja eine Zeit lang bei Spotify auch den Videofeed, also dass ihr uns hier sehen konntet.
Genau.
Das war bei Spotify eine Zeit lang möglich. Das Problem ist, dass man bei Spotify immer erst die Folge hochgeladen haben muss und das kommt ja über Podigy und danach kannst du das Video hochladen. Das heißt für mich, weil ich ja die Uploads mache, ich stelle einen Tag vorher das YouTube-Video ein und das Podigy und muss dann am Tag danach, wenn die Folge online ist, nochmal das Video hochladen. Und weil wir oft unterwegs sind, ging das halt bisher
nicht.
Dann haben wir uns irgendwann entschieden gesagt, okay, wir machen es nur noch auf YouTube, die Plattform, wo wir eh Videos machen. Aber jetzt ermöglicht es anscheinend Podigy auch ein Video hochzuladen. Und ich muss mir das mal angucken, ob man dann quasi beides hochlädt oder ob die sich dann auch aus dem Video den Ton gleich nehmen.
Das ist dein Metier.
Aber wenn alles gut läuft, das ist die Kernaussage, dann gibt es bald auch wieder die Kilometerfresser bei Spotify
was mit Gesicht. Was ich aber sagen kann, danke an die 2440 Abonnenten jetzt mittlerweile bei den Kilometerfressern auf YouTube.
Und wir sind dankbar über jeden, der dazukommt. Ne?
Ja, mega.
Muss man sagen.
Freut mich super.
Wirklich. Und die Folgen kommen gut an. Wir haben immer eine Schwankung, kommt auf die Themen an, aber wir freuen uns wirklich über euer Feedback.
Fakt ist, es folgen dieses Jahr noch ultra geile Autos.
Jetzt kommt hier wieder die klassische Endfloske. Die müsst ihr euch jetzt noch
ultra geile Autos, Leute. Das bleibt weiterhin spannend und wir hoffen, ihr seid in der nächsten Folge entweder mit dem Ohr oder mit den Augen und den Ohren wieder dabei.
Und ansonsten folgen ja viele Videos von dem her.
Es war schön, dich wieder live zu sehen.
Spaß gemacht. Ja,
drück den Kleinen von mir.
Mach ich.
Liebe Grüße an Sarah.
Sagen, drück nass von mir. Das ist
mach ich doch natürlich. So, und wir drücken euch.
Ja.
Okay? Fühlt euch gedrückt.
Danke euch.